Mein Thema heute ist Jesus und Gott. Jesus war ganz Mensch und Jesus war Gott. Das ist mein Thema und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, Gott treibt uns nicht, Gott führt uns und Gott leitet uns. Gott, das Geist, führt uns wirklich in die Wahrheit und das Richtige und das Wahre. Am Samstag wird das Thema sein, wo will Gott dich haben, wo will er mich haben? Nachdem wir wissen, was Gott ist, wer Jesus ist und was Gott will, sollen wir fragen, Herr, was willst du mit mir? So, noch eine Bekanntmachung möchte ich weitergeben. Am 8. September haben wir einen Taufgottesdienst um 15 Uhr am Tegeler See. Da lade ich alle ganz herzlich ein. Wer noch nicht getauft ist, und zwar biblisch getauft durch Untertauchen, die Taufe ist ein Begrabenwerden und ein Auferstehen mit Christus. Es ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Die Taufe hat so wichtige Bedeutung. Die Taufe ist heilsnotwendig. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und zweitens, es sei Glaube und sei getauft und dann wirst du selig werden. Also wer nicht glaubt, das braucht sich auch nicht taufen zu lassen. Aber wenn du glaubst, der Glaube allein reicht nicht aus. Selig sind die, die da glauben und den Willen Gottes tun. So, mein Thema heute ist Jesus und Gott. Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und jetzt ist großes Problem, hier auseinander zu dividieren. Was war Gott und was war Mensch? Oft bei uns ist oft die große Frage, was ist mit meiner Seele und mit meinem Geist und mit meinem Leib? Wo sitzt meine Seele, wo sitzt mein Geist und wo sitzt mein Körper, sieht man. Aber wo ist mein Geist und meine Seele? So viele Leute streiten sich und was über dieses Thema. Ohne den Heiligen Geist und der Offenbarung können wir nicht verstehen, wie ist das möglich, dass Jesus Gott und Mensch zugleich war. Und wie ist es möglich, dass du Gott in dir hast und dass du trotzdem als Mensch bist und menschlich lebst. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, als ich über Mutter Teresa schrieb und heilige Mutter Teresa. Niemand kann heilig sein, nur Gott ist heilig. Nein, ich habe gesagt, lieber Mann, Paulus schreibt an die Korinther, an die Heiligen zu Korinth. Und das waren ja keine lieben Menschen, das waren ein ganzer wilder Haufe, an die Heiligen zu Korinth. Wir sind in Gott, in Jesus Christus, wenn wir mit Gott einen Bund geschlossen haben, Heilige. Und ich bin auch ein Heiliger. Also jeder Gläubige, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Geheiligter des Herrn. So, ohne den Heiligen Geist wird man das nicht verstehen. Jesus war Menschensohn und Gottes Sohn in einem. Du bist auch Kind Gottes und Kind Gott und Kind der Menschen. Du hast deine Eltern, deine Familie, deine Rasse, wo du auch immer herkommst. Jesus war sterblich und er war unsterblich zugleich. Das sind wir auch. Ich bin auch sterblich, aber letztendlich, ich habe ewiges Leben in mir. Denn jeder Mensch, der da lebt, hat ewiges Leben in sich. Jeder Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit. So. Nur nebenbei, damit wir das ein bisschen schön auseinanderhalten, was Gott und Jesus war und ist. Jeder von uns ist eine wandelnde Ewigkeit, trägt in uns eine Seele und die Seele ist unsterblich. Warum? Weil sie von Gott kommt. Der allmächtige Gott hat den Menschen in der Nase angepustet, seinen Geist eingehaucht und der Mensch ward eine lebendige Seele. Das ist die Tatsache und der Fakt. Jeder Mensch ist eine lebendige Seele. Jesus ist Gottes Sohn und Gott bekennt sich zu ihm. Muss nur die Bibel studieren. Sogar die Sterne im Himmel bezeugten die Geburt Jesu, dass die Weisen von dem fernen Osten kamen und guckten, wo Jesus ist. Die Sterne am Himmel, Gott sagt ja, ja, du Stern, kündige den Weisen, den Gelehrten an, dass mein Sohn geboren ist. Und dann bei der Taufe Jesu erleben wir, dass eine Stimme vom Himmel erklingt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, obwohl Jesus ein ganz normaler Mensch war. Dann auf dem Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und den sollt ihr hören. Also wenn Gott an uns wohlgefallen hat, dann sind wir Kinder Gottes. Sogar der gekreuzigte Jesus hat Gott von den Toten auferweckt. Jesus wirkte Zeichen und Wunder, denn Gott war mit ihm, so steht es in der Bibel. Und Nikodemus muss in Johannes 3 bestätigen, denn keiner kann die Wunder tun, die du tust. In Apostelgeschichte 10, Vers 37 predigt Petrus im Haus des Cornelius. Ihr wisst ja, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes und seiner Predigt, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist und in der Kraft Gottes ausgerüstet hat und wie er umhergezogen ist und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. wenn Gott durch uns wirkt, ist Gott mit uns und in uns, denn ohne dem können wir gar nichts tun. Und es ist Jesus in uns. Und Jesus sagt, wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Nur nebenbei. Jesus wurde von Gott anerkannt, von Gott gewürdigt und von Gott gezeugt sogar. Der Heilige Geist kam über die Mutter Maria und sie ist davon schwanger geworden. Und bis zu seiner Himmelfahrt wurde Jesus von Gott begleitet, von Gott geschützt. Bei seinem Sterben, als er starb, hat sich Gott zu ihm bekannt. Da zerriss der Vorhang im Tempel, die Erde bebte und die Sterne und die Sonne verloren ihren Schein. Für 3 Stunden schien die Sonne nicht. Normalerweise eine normale Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten, dann ist der ganze Spuk vorbei. Aber hier 3 Stunden schien die Sonne nicht. Also es war ein übernatürliches Wunder. Petrus bekennt in Matthäus 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und obwohl das war ein ganz normaler Mensch, der verraten werden musste, der durch einen Kuss angezeigt werden musste, das ist dieser Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt ganz klipp und klar, Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, Petrus, sondern der Geist meines Vaters. Deshalb also ohne Offenbarung tappen wir im Dunkeln. Ohne den Heiligen Geist werden wir Jesus nicht verstehen, was er ist und was er will und was er kann. Wir kennen Jesus nur durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, wenn uns die Augen geöffnet werden. Und der Herr Jesus sagt, und ihr werdet inne werden, ob die Lehre, was ich verkündige, von mir oder von Gott ist. Jesus war der wahre Messias Gottes, das haben die Engel bewiesen, das hat der Stern den Weisen bewiesen, das haben die Stimmen vom Himmel bewiesen. Also braucht man noch mehr Beweise. Der sterbliche, leibliche, sichtbare Jesus war von der Gottheit erfüllt, von Gott anerkannt, von Gott gewürdigt und von Gott geadelt. Und sogar als der liebe Josef die Maria verlassen wollte, dann hat der Herr im Traum dem Josef gezeigt, Josef, mach keine Dummheit. Denn das, was von der Maria geboren wird, das ist vom Heiligen Geist. Also von Gott gezeugt. Und in den Tagen Jesu war es nicht leicht, an Jesus zu glauben. Und ich glaube es auch heute so. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge und versucht die Menschen zu verdunkeln, zu betrügen und zu belügen. Der bildet sich nur was ein, der redet sich nur was ein. Und auch der Teufel erzählt uns ständig, der redet sich was ein, das ist Kind Gottes, das ist ein ganz normaler Mensch, den kenne ich. Oder die Juden haben damals gesagt, wir kennen seinen Vater, der ist ein Zimmermann und er ist auch selber bei der gleichen Firma beschäftigt. Jesus hat der Welt die Wahrheit gebracht, den Teufel seine Lügen entlarvt, die Menschen aufgeklärt und den Teufel enttarnt. Und das hat den Teufel gestört. Ganz besonders die Pharisäer. Die Pharisäer müssen zugeben, ob sie wollen oder nicht. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Also, irgendetwas war in Jesus los, irgendetwas geschah. Denn die Sprache verrät einen Menschen. Sein Horizont, seine Wahrnehmung. Ja, dass er anders ist. Jesus war anders. Deine Sprache verrät dich, Petrus, hat das Mädchen zu dem Petrus gesagt. Du bist ein Galiläer, ein Ausländer. Und Jesus war auch für diese Welt ein Ausländer, ein Außerirdischer sogar. Der Teufel provozierte Jesus ständig. Er konnte es nicht fassen, dass Gott Mensch geworden wird oder geworden ist, dass er sich so erniedrigt, dass er einer von uns wird. In den Tagen Jesu waren die Menschen religiös, sie waren sehr fromm, super fromm sogar. Aber sie waren nicht gottgläubig, dass Gott unter uns wohnen kann und dass es möglich ist. Sie waren abergläubisch und sie glaubten jedem Spuk, aber sie glaubten nicht der Wahrheit, dass Jesus der wirkliche Sohn Gottes ist. Und sie würden auch dir nicht glauben, auch dir nicht abnehmen, dass du ein Kind Gottes bist. Sie würden sagen, du bildest dir was ein, du redest dir was ein. Gott war schon lange aus dem Volk Israel ausgewandert, nur nebenbei. Manche Menschen sind so fanatisch, so Israel-Fans sind begeistert, die denken, das ist noch immer das Volk Gottes. Nein, Israel musste nur den Weg vorbereiten für die Geburt Jesu. Und als Jesus da kam und da war und unter ihnen lebte und sie ihn nicht angenommen haben und sie diesen Jesus von Nazareth gekreuzigt haben, ist Gott ausgewandert. Israel hat den Auftrag Gottes erfüllt. Und jetzt hat Israel keinen heilsgeschichtlichen Auftrag mehr. Und so wird auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Menschen werden nicht glauben. Die werden religiös sein, super religiös. Sogar der Antichrist wird unter ihnen regieren. Und ja, große Dinge tun, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lässt. Aber sie werden nicht an Jesus glauben. Meinst du, dass es Menschen so einen Glauben finden wird, wenn er wiederkommt? In den Tagen Jesu gab es Schriftgelehrte und Pharisäer, also strenge, fromme, religiöse Menschen. Sie wussten alles über Gott. Und ich bin heute auch manchmal erstaunt. Die Menschen wissen alles über Gott. Katholiken, Türken, Moslems, Afrikaner, die wissen alles über Gott, verstehst du? Obwohl sie nie vielleicht die Bibel gelesen haben, aber die wissen ganz genau über Gott. Und die vielleicht nie in der Kirche gehen, aber die wissen durch die ganzen Massenmedien und alles, was so abläuft und sich abspielt, sie wissen alles über Gott. Aber sie tun das nicht, was Gott sagt. Sie wussten alles, zum Beispiel die Juden, wo Jesus geboren werden sollte, in Bethlehem. Beim Propheten Micha war das vor Jahrhunderten vorausgesagt. Und so weiter, aber sie hatten keinen Glauben, da ging kein einziger von Jerusalem nach Bethlehem, um zu sehen, ob das wirklich wahr ist. Sie haben das nicht nachgeprüft. Und genau, wir können alles von Gott wissen. Wenn wir es nicht nachprüfen, ist das wirklich wahr? Kann ich das wirklich glauben? Kann ich das annehmen? Bleiben wir kleingläubig, so wie die Juden damals waren. Sogar selbst die Jünger, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde. Die Leute stritten sich damals über Gott, aber sie hatten keine persönliche Beziehung zu Gott. Und Jesus war jetzt unter ihnen, sie hätten Jesus nur berühren können und schon hätten sie eine Beziehung mit ihm gehabt. Sie glaubten nur an die Überlieferung, an die Tradition, da sagt meine Religion und so weiter. Sie waren sehr buchstabengläubig. Wenn der Schriftgelehrte die Bibel abgeschrieben hat und einen kleinen Fehler gemacht hat, dann musste die ganze Buchrolle, also gerade die, wenn sie Tora und so weiter abgeschrieben hat, die ganze Tora begraben werden, dann musste wieder von vorne alles anfangen. Sie waren so buchstabengläubig, dass sie nichts auslassen konnten, nichts Fehler, nichts falsch machen konnten. Aber sie haben das nicht getan. Und die Bibel muss geistig geklärt und gedeutet und verstanden werden. Aber diese Menschen waren geistig gefangen, geblendet. Pilatus fragt spöttisch in Johannes 18, Vers 38, was ist die Wahrheit? Und wer sagt hier die Wahrheit? Die Juden wohl so rufen, kreuzigen. Und Jesus schweigt. Die Wahrheit schweigt meistens. Die Wahrheit redet gar nicht so laut. Jesus ließ sich von den frommen, ganzen frommen Wirrwarr sich gar nicht so anfechten. Er war die Wahrheit in Person. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Er ließ die Leute reden. Der eine so, der andere so. Und die glaubten, sie haben alle recht. Aber sie hatten doch nicht recht, denn Recht hat nur der, bei dem es funktioniert, bei dem es so wird, wie er es sagt und sich, wie er es erklärt und wie er es bekennt. Ja, in der Kirche heutzutage gibt es nur Bekenntnisse, aber keiner weiß genau, was es ist. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer und so weiter, den Allmächtigen Vater. Aber was ist es? Sie haben keine Beziehung zum Vater. Gott will uns erlösen durch Jesus Christus und er trug uns Gott, Jesus in sich und er trug uns, brachte uns Jesus, damit wir Jesus besitzen. Und wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. So, der hat einen Besitz in sich, der weiß, mein Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Aber das wussten die meisten Leute damals und bis heute wissen viele nicht. Die sind religiös, sie haben eine Seele, aber in ihrer Seele ist nicht Jesus das Zentrum, nicht die Mitte und dergleichen. Für Jesus war Gott sein Vater, das ist so schön zu wissen. Und Gott ist mein und unser Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Für ihn war Gott einer von ihm. Er war ein Ableger Gottes. Er war mit Gott sehr identisch. Ein und dasselbe. Und das ist so schwer zu verstehen. Ohne den Heiligen Geist kapiert man das nicht, selbst wenn man es kapieren möchte. Wie kann einer sagen, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes? Ich bin mit dem Vater verbunden. Ich bin auf der gleichen Linie, aus der gleichen Rasse, von der gleichen Sorte. Gott war in ihm, in Jesus. Er war kein fremder Gott für ihn, kein abstraktes Wesen, kein frommer religiöser Gedanke. Viele glauben, Glaube wäre nur ein Denken. Glaube ist ein Leben, ein Erleben und Durchleben und so weiter. Jesu Gott war kein kosmisches Wesen, so wie bei den Buddhisten, irgendwo aus dem All weit weg hergekommen. Gott war sein Vater. Deshalb lehrt er auch uns zu beten, wie soll man sagen, unser Vater, mein Vater. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich sage, das ist ein Vater, ob ich sage, das ist unser aller Vater, oder ob ich sage, es ist mein Vater. Gott ist mein Vater, hat Jesus gesagt. Er lebte Gott aus Und das Erlebte bleibt, was man erlebt, was man erfährt und so weiter, das kann man nicht mehr vergessen. Verbrenn dir einmal deine Finger und du weißt, die Platte ist heiß. Das wirst du kein zweites Mal mehr machen. Was du lernst und liest und siehst und so weiter, das vergisst du. Und was du erlebst, das bleibt. Ich werde nie vergessen, ein Ältester einer Baptistengemeinde bei mir in Heilbronn wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und natürlich, die haben gleich gewarnt, das ist eine Sekte, das sind Schwärme und so weiter, da sprechen in anderen Sprachen, das wäre ein Geist von unten, was weiß ich, was die Leute alles erzählt haben, Christen erzählt haben. Du musst auf Christen gar nicht hören, hör auf dich selbst und auf die Bibel. Und was die erzählt haben. Und dann sagt er, weißt du, lieber Bruder Willi, wo du hingegangen bist, wo du hingeraten bist, du bist bei einer Sekte. Und dieser Geist, was du da erlebt hast, das Reden an Sprachen, das ist ein Geist von unten. Dann sagt er, ob es von unten oder von oben ist, oder von links oder von rechts ist, ich weiß, was sie erlebt haben, das war von Gott. Verstehst du? Und er war bei mir am Schluss, bis zum Schluss, bis er dann nach Kanada mal auswanderte. Was du erlebt hast, das können die, selbst die frommen Brüder und Schwestern nicht wegnehmen. Ja, und die werden dir ausreden. Und die werden da mit ihrer Tradition, mit ihren Regeln und mit ihren Dogmen kommen. So, du weißt, das habe ich erlebt. Ich war dabei. Ich war dabei, als das passierte. Und deshalb ist auch die Taufe, wenn wir am 8. September diese Taufe haben, du musst dabei sein, weil als Baby, du wurdest hingetragen, verstehst du, gezwungen, das war die erste Vergewaltigung eines Menschen, die Kindertaufe ist eine der ersten Vergewaltigungen des Menschen, du wolltest ja vielleicht gar nicht, du wolltest vielleicht ein Atheist bleiben oder irgendwas anderes werden, aber du bist gezwungen worden, Christ zu werden oder in der Kirche, Mitglied einer Kirche zu werden. Taufe ist etwas Freiwilliges und deshalb, was du freiwillig erlebst, ungezwungen, ohne Zwang, das bleibt in dir sitzen. Ich habe mich entschieden, so wie der Salomo in einem Lied singt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz steht vor mir und ich folge Jesus. Und es ist eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist eine Entscheidung, wer mir nachfolgen will. So, Jesus hat sich entschieden für den Vater. Ab dem 12. Lebensjahr, als er im Tempel war, bis zu seiner Kreuzigung, 21 Jahre lang, hat er seinen Gott geliebt, seinen Glauben ausgelebt. Glaube muss ausgelebt werden, nicht nur, dass er im Kopf ist, dass ich etwas für wahr halte. So viele Leute halten so viele Dinge für wahr. Eine Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ja, aber das ist nicht Gott. Ja. Hier, er hat von Gott geredet, 21 Jahre. Gott gedient, Gottes Art und Gottes Weise praktiziert. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er war in seiner Berufung, hat seine Berufung ausgeübt, seine Sendung verwirklicht. Er sprach mit Gott, seinem Vater, so oft. Er war ganz schlicht in der Gegenwart Gottes. Jesus war nicht so kompliziert und so religiös. Er hat am Sabbat geheilt. Er hat sich nicht an die Vorschriften der Alten, des Talmuds gehalten. Er hat sich die Hände nicht gewaschen nach der jüdischen Regel. Er hat schon seine Hände gewaschen und wahrscheinlich auch seine Zähne geputzt. Aber er hat sich nicht nach der Regel gehalten. Er sagte, ja, den Reinen ist alles rein und den Unreinen ist alles unrein. Jesus war für Gott nie etwas, ja, was er bezweifelt hat. Gott war für ihn nie zweifelhaft. Ich und der Vater, wir sind eins. Und wenn wir das kapiert haben, was Jesus war, das kannst auch du sein und werden. Ich und Gott, ich kann eins sein. Ich kann mit Gott reden, mit Gott wandeln. Und Jesus sagt hier weiter, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, wenn ich dabei bin und das tue, so glaubt doch den Werken, die ihr seht und so weiter und erkennt, dass Gott mit mir ist. Du solltest Gott erkennen, dass Gott mit dir ist, indem er deine Gebete erhört, indem er mit dir redet, beim Bibellesen, in der Predigt oder wo es auch sein mag. Dass du Gemeinschaft mit Gott hast und weißt, ich bin in Gott geborgen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dass er dich versorgt und durchträgt. Ja, du sollst Gott erleben. Und versteh das. Gott will erlebt werden, nicht nur geglaubt werden. Er war beständig vor Gott, vor seinem Vater. Er war ständig in seinem Willen. Er tat die Werke Gottes. Jesus kennt kein Nebeneinander, Gott und Natur. Für ihn war alles eins. Das ganze Leben ist eine Einheit. Von der Geburt bis zu unserem Tod ist das Leben eine Einheit. Kindheit, Jugend, Alter, Tod, Geburt, das gehört zusammen. Für ihn war alles natürlich. Und dann hat er natürliche Beispiele genommen. Wir haben darüber die Tage gesprochen. Den ganzen Monat August sprach ich über Jesus und seine Art und Weise, was er war und was er nicht war. Und er war ein Naturbursche. Er sprach sehr viel von der Natur. Ja, Gott waltet in der Natur genauso wie im geistlichen, im natürlichen Leben. Die natürlichen Güter und auch das Leiden gehört dazu. Das Gute und das Schlechte ist von Gott geschickt, gehört zur Natur, zum Wesen der Natur. Ohne Leiden gibt es kein Leben. Sondern der Mensch kommt auf diese Welt mit Au und Schrei und mit Auweh hört es auf, verstehst du? Und dann geht er in die Ewigkeit. Und das ganze Leben ist ein Kampf. Wer was anderes glaubt, der hat die Welt nicht verstanden. Ja, unser Leben ist nicht auf Rosen gebettet. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 29, kein Vogel stirbt ohne Gottes Wissen. Egal wie, auch wenn heute so viele Vögel da von diesen Windmühlen erschlagen werden oder durch die Pestizide vergiftet werden, kein Vogel stirbt ohne den Willen Gottes. Und da heißt es hier, dennoch, keiner von ihnen, von diesen Sperligen, fällt auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als die Sperlinge. Wenn du nachdenkst, wie viele Haare, wenn du dich kämmst, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber du hast den ganzen Kamm voller Haare. Verstehst du? Und dann wunderst du dich und sagst, was ist da mit mir los? Und trotzdem, da wachsen alle Haare noch nach und Gott hat alle nummeriert. Ich kann dir vorstellen, wenn du im Himmel bist, kriegst du richtige Pracht, wie so Absalom. So volle Haarpracht, wie du noch nie gehabt hast in deinem Leben. All die Haare, die ausgegangen sind, die werden wieder nachwachsen in der Ewigkeit. Ja, und sein Haar war weiß wie Schnee, heißt es von Jesus. Gott ist mit uns und für uns. Er ist der Mittelpunkt der Natur. Und Gott will walten und regieren, auch in unserem Leben. So, keiner stirbt sich selber. Du kannst dich zwar umbringen, aber selbst da bist du halt zu feige vielleicht und so weiter, bis es dann soweit ist. Keiner kann sein Leben verlängern, auch nicht um eine einzige Elle, steht in der Bibel. Achte auf die Betonung, euer himmlischer Vater hat sie alle gezählt, kennt sie alle und so weiter. Und ihr seid mehr als die Sperlinge, die Spatzen. Gott, er ist der Schöpfer und Jesus ist nicht geschaffen. Jesus ist nicht geschaffen und auch du bist nicht geschaffen, du bist zwar gezeugt. Und Gott blies dem Menschen sein Ohren hinein und der Mensch ward eine lebendige Seele. Ja, ich bin geboren, freilich, ich habe irgendwann mal Geburtstag. Aber letztendlich, er ruft die Menschen ins Dasein und er sagt, Menschen, Kinder, kommt her. Er bestimmt uns über unser Leben. Und auch Jesus war etwas ganz Besonderes. Johannes 1, Vers 1, damit wird das Johannesevangelium eingeleitet. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wir waren alle von Gott bestimmt. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Genauso wie Jesus. Denk drüber nach. Wir sind kein Zufallsprodukt oder ein Panscher von irgendjemand oder nur einfach so ein Unglück, weil die Geburt das nicht funktioniert hat, dass wir gezeugt worden sind. Wir sind von Gott gewollt, von Gott geplant und kein Haar fällt von unserem Haupt ohne den Wissen Gottes. Regen und Sonnenschein. Und kein anderer sendet ihn als Gott. Und Gott lässt scheinen, hier lese ich in Matthäus 5, Vers 45, er lässt scheiden, erscheinen die Sonne über Gerechte und Ungerechte. Stell dir mal sowas vor. Gott liebt auch deine Feinde. Er liebt sie vielleicht mehr wie dich. So sieht es manchmal aus. Mir geht es manchmal so. Da denke ich, guck mal, den Gottlosen geht es so gut. Die haben immer schönes Wetter. Die sind immer im Urlaub. Deshalb sagt Jesus hier, liebet eure Feinde und bittet für sie, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Kinder eures Vaters im Himmel, so wie Jesus. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist so gut. Er macht keine Unterschiede. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. So, Jesus redet diese Dinge. Er lässt über die Samariter die Sonne scheinen, über die Heiden die Sonne scheinen, er lässt auch über die Juden, ja, auch über die Palästinenser lässt er die Sonne scheinen. Und er ist das Menschensohn und Gottes Sohn in einer Person. Und In der Bibel heißt es einmal, dass das Menschensohn wird in die Hände der Sünder überantwortet, also er wird gekreuzigt von den Heiden. Jesus durchschaut nicht nur alles, sondern er hört es und er versteht es und er weiß, das ist der Weg, den ich gehen muss. Er hört überall Gott und sieht überall Gott, sogar in der Natur. Wenn du keine Bibel hättest, du könntest ohne der Bibel gläubig werden, in aller Liebe. Schau nur die Natur an. Wer hat das alles gemacht? Mein Vater. Wer lenkt und steuert das alles? Mein Vater. Er hat alles unter Kontrolle. Und Jesus befiehlt am Schluss seines Lebens sein Leben in die Hände des Vaters. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Für Jesus war Gott sein Vater. Und wenn ich dann so die Bibel lese, er sprach immer in Gleichnissen. Und diese Gleichnisse waren alle aus der Natur, aus dem Leben. Die waren nicht vom Himmel. Er hat nicht gesagt, guck mal dort im Himmel am Thron Gottes. Sondern er sagte, schau die Lilien an, schau die Spatzen an. Er hat von den Fischen gesprochen, vom Meer gesprochen, vom Wasser gesprochen. Für Jesus gehen die Uhren anders, als wir denken. In Johannes Kapitel 7, Vers 8. Geht ihr hinauf zum Fest, sagte, das ist ein Passafest gewesen. Jesus, es ging nicht nach dem Kalender der Juden, denn er gehörte wahrscheinlich zu den Essenern. Und die Essener gingen nach einem anderen Kalender als die Priester in Jerusalem. Geht hinauf, wenn ihr wollt. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Jesus achtete genau auf die Zeit, auf die Uhr Gottes. Was ist jetzt dran? Auf die erfüllte Zeit. Er handelt, wenn seine Zeit da ist. Denk nur an das Wunder in Kana. Maria, was willst denn du? Weib! Wie er seine Mutter zusammenstaucht. Mei. Ich habe gedacht, guck mal, wenn das die Katholiken, wenn es der Papst hört. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die Maria sagt, ja. Ich kann die Maria mir gut vorstellen. Eine orientalische Frau. Ja, ihr macht's. Und was er euch sagt, das tut. Du, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Auch die Auferweckung von Lazarus in Johannes 11, Vers 6. Jesus weiß, der Mann ist schwer krank, der wird bald sterben und so weiter. Und er zögert. 2 Tage bleibt er da, wo er ist. Und dann kommt er und dann weint er sogar noch, als er sieht, wie die Leute den armen Lazarus vermissen. Und er geht hin und weckt ihn auf. Daher muss er auch immer nach dem Willen Gottes fragen. Jesus und Gott. Und so ist auch in unserem Leben. Wir müssen ständig fragen, Herr, ist es deine Zeit, dass wir das und das tun, dass wir dort und dort hingehen, dass wir das und das sagen, dass wir so und so handeln? Ich brauche immer wieder grünes Licht von Gott. Wenn das nicht der Fall ist, wir verrennen uns in Sachen, wo wir keinen Frieden haben, keine Ruhe haben und dann haben wir unnötig Stress und Stress macht die Leute krank. Jesus braucht keine mystische Verzückung, wenn es um geistliche Dinge geht. Wir müssen nicht heulen, jaulen, zittern, hüpfen oder was weiß ich. Er ist ganz ruhig und ganz gelassen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er erlebt Gott ganz natürlich in der Natur. Und in der Natur ist alles naturmäßig. Und ich betone es ganz bewusst, geh mit der Natur, nicht nur mit Gott, sondern geh mit der Natur, dann gehst du auch mit Gott. Geh mit der Natur. Handle, wenn die Zeit reif ist. Das war bei der Blume. Wenn du nicht warten kannst, bis die Blume aufgeht und nachhilfst, wird die Blume nie mehr aufgehen. Ich habe so einen Rosenstrauß von meiner Mutter für mein Blumenbeet als Bub gekriegt und habe eingepflanzt und dann wollte ich wissen, wie diese Blume sein wird. Und da war die Knospe da und weißt, meine Mutter sagt, mach's nicht auf. Stehst? Und ich gehe, weil sie weg war, mach die Blüte auf und was ist gewesen? Diese Blüte ist nie mehr aufgegangen. Wir müssen Gott nicht nachhelfen und wir sollen nicht neugierig sein, wie wird es sein und so weiter. In der Natur wächst alles von selbst, steht in der Bibel. Ja, da wächst alles von selbst. Die Sonne kommt und geht und alles geht der Sonne entgegen. Und für Jesus ist es selbstverständlich. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In Matthäus 11, Vers 27, Jesus sagt, lernt von mir. Also wenn du was im Glauben lernen möchtest, lern von Jesus, geh mit Jesus. Er war Gott und Mensch in einer Person. Das, was du sein könntest und wie du sein könntest. Er sagt, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er erlebt das, was er geglaubt hat. Lernen heißt, genauso nachmachen, wie dieser Meister für uns vorgemacht hat. In Johannes 8, Vers 38, da heißt es, das Leben ist ein Geschehen, ein Ereignis. Das Wort Gottes wird ausgestreut und es geht von selbst auf. Wenn der Boden reif ist oder ja, tiefgründig ist, wie auch immer, es geht von selbst auf. Jesus tut, was er bei seinem Vater gesehen hat, und das heißt, was er in der Natur gelernt hat. Wo hat er beim Vater was gesehen? Er ist hier Mensch geworden und er war begrenzt. Und er sagt, auch als Mensch, ich bin begrenzt, aber ich habe bei meinem Vater das gesehen, ich habe von meinem Vater das gelernt. Zum Beispiel, als es über die Wiederkunft Jesu die Rede ist, wann wirst du kommen, wann wird das geschehen und so weiter. Und da heißt es, das Menschensohn war es nicht Tag und Stunde. Er war begrenzt hier als Mensch und hat sich auch gar nicht groß interessiert. Wann wird es sein? Wenn die Zeit reif ist, wird es sein. Und genauso auch in unserem Leben. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Die Zeit muss reif dazu sein. Erleben ist ein höheres Wissen, ein tieferes Bewusstsein. In Johannes 8, Vers 55, da heißt es, und ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn, weil ich so mit ihm verbunden bin. Eins mit Gott, mit dem Vater, mit der Natur, mit dem Leben, mit mir selber. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort, halte sein Gesetz. Durch das Erleben und das Ausleben kommt man zu einer einzigartigen Gotteserkenntnis, das ist alles eins. Geboren werden und sterben, Leben und die Ewigkeit ist alles eins. Jesus kann zu Gott sagen, mein Vater. Und er kann sagen, euer Vater. Und jeder muss seinen Vater selber finden. Diese Identität, ist Gott wirklich mein Vater? Und diese Verhältnisbeschreibung, ist er wirklich mein Vater? Jesus konnte sagen, ich kenne meinen Vater. Kennt ihr euren Vater? Ihr lieben Juden, er schreckt nicht. Aber Jesus sagt, euer Vater ist der Lügner, der Teufel. Schrecklich. Was Jesus den Juden ins Gesicht schleudert. Euer Vater ist der Teufel. Weil ihr auf den Teufel hört. Ihr hört Märchen aus dem Talmud, aber ihr hört nicht Gottes Wort. Für Jesus ist Gott größer als nur das Bewusstsein, als das Gewissen. Und die Bibel sagt, wenn euer Gewissen auch verklagt, Gott ist größer als euer Gewissen. Und ich, am Anfang meines Glaubenslebens musste ich lernen, mit meinem Gewissen umzugehen. Ich habe überall ständig schlechtes Gewissen. Habe ich richtig gemacht? Habe ich richtig reagiert? Habe ich das richtige Wort gesagt? Habe ich mich richtig verhalten? Ich muss Gott verantworten für mein Verhalten und nicht den Menschen. Auch nicht denen, denen ich gegenüber irgendwo verpflichtet sind, was die Menschen von mir erwarten. Menschen können mir ständig permanent ein schlechtes Gewissen einreden. Hast du die Flüchtlinge aufgenommen? Hast du den Armen geholfen? Ja. Und ich habe gelernt, ich helfe den Armen, wenn ich will. Und ich muss nicht den Armen helfen, wenn ich nicht will. Das steht in der Bibel. Da sagt Jesus auch hier zum Judas, du kannst den Armen helfen, wenn du willst, aber du musst nicht helfen. Jesus hat also sehr ganz bewusst und ganz klar Gott ausgelebt. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Die Kreatur ist für ihn nur da, zur Verherrlichung Gottes. Geschwister, auch genau das lerne von Jesus. Die Natur, dein Leben, dein Alltag ist nur zur Verherrlichung Gottes, mehr nicht. Dass du Gott mit deinem Leben, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deiner Anwesenheit verherrlichst. In Matthäus 6, Vers 7 heißt es, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, die meinen, wenn sie viel reden, dass sie erhört werden. Macht es nicht so wie sie, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr bittet. Verstehst du das? Dein Gott weiß alles, was du brauchst. Es kommt nach dem Gesetz Gottes, nach der Regel Gottes, da ist schon alles bestellt, da steht alles schon parat. Nimmt ein das gute Land, das gute Leben, fang an so zu leben. Es ist schon alles da. Aber du musst dahin kommen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt lass uns aufstehen, lass uns gehen. So hat Jesus immer wieder geredet. Gott ist für Jesus der liebende Vater. Das ist sein Wesen. Und die Juden haben das nicht gehabt damals. Die konnten nicht sagen, Gott ist unser Vater. Denn erst durch den Heiligen Geist und durch Jesus können wir sagen, aber lieber Vater. Das ist was ganz total Neues gewesen. Für die Juden war Gott der weltfremde, unnahbare, unberührbare, unsichtbare. Ja, als der Berg Sinai, als Mose dorthin aufstieg, da musste der Berg umzäunt werden, dass nicht einmal ein Tier den Berg berühre. Wenn der Jude an Gott dachte damals, dachte er gleich an das Gesetz, an die Vorschriften, an die Regeln, an die Tora, an die Gebote, an Talmud, was die Alten alles erzählt haben. Bei Jesus war das alles gar nicht so wichtig. Dass die ganzen Vorschriften, Gesetze, das ist nur wie ein Spinnennetz, das die Menschen gefangen hält. Für die Juden war Gott ein Richter, ein strafender Gott. Man musste vor Gott Angst haben. Ich denke nur, sogar die Priester, die mit Gott Gemeinschaft haben sollten. Wenn der hohe Priester in das Allerheiligste einmal im Jahr hineinging, dann musste mit einer Leine angebunden werden und dann, ja, reingelassen werden, falls er unwürdig ist, falls er fremdes Feuer bringt, wie einer der Söhne Aarons, dann fällt er tot um. Die haben Angst gehabt, Gott zu begegnen. Gott ist ein strafender Gott. Seit Jesus können wir zu Gott aber lieber Vater sagen, müssen vor Gott gar keine Angst haben. Viele stellen sich Gott vor wie ein zorniges Wesen, wie ein Zombie. Aber das ist Gott nicht. Wir lesen das Alte Testament mit meiner Familie so fortlaufend. Und da waren, ja, wo Gott gesagt hat, die Amalekiter, die müssen alle ausgerottet werden. Kein einziger darf am Leben bleiben. Dann ruft einer meiner Kinder dazwischen, Papa, aber das war Gott, bevor der Christ geworden ist. Ja. Gott war nicht besser als Allah im Alten Testament. Der Judengott war nicht besser. Verstehst du? Der Gott, der strafende Gott. Wer irgendwas macht, der wird gleich gesteinigt. Dort galt die Scharia noch bei diesen Juden damals. Ein zorniges Wesen. Selbst die Heiden haben versucht, durch Opfer Gott zu beschwichtigen, die Gottheiten günstig zu stimmen. Auch die Heiden waren nicht besser. Die ganze Religion, die ganze Welt damals, bis auf Jesus Christus, die haben Angst vor den Göttern und Gott gehabt, welcher Art auch immer. Doch seit Jesus da ist, ist Gott die Liebe. Ein liebender Gott. Er ist Christ geworden. Halleluja. Ein vergebender Vater, der sich um alle Menschen kümmert, der alle Menschen liebt und der sogar seinen lieben Sohn gibt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er lässt sogar, ja, Jesus opfert sich sogar aus Liebe für die Menschen. Er trägt unsere Sorgen, kümmert sich um unsere Einzelheiten, sogar über dein Zahnweh oder Kopfweh oder was für weh auch immer sein mag. Bis ins Kleinste kümmert sich Gott um uns. Und denkt an uns, wir haben vorhin gelesen, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nicht, sind Faulpelze. Und sie haben nicht einmal eine Scheune, nicht einmal ein Nest, dass sie im Nest alles horten würden, höchstens die Elster. Aber sonst in der Regel nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht besser und kostbarer und viel kostbarer als sie? Das war Jesus, der uns Gott vorgelebt hat. Gott kümmert sich um alle Einzelnen. Deshalb sagt uns Petrus auch später, Petrus hat es erlebt und durchlebt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. So wie Gott für die Spatzen sorgt, so sorgt er für uns. Halt es fest, das ist für dich. Und sorgt euch nicht um euer Leben, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 25, was ihr essen werdet, was ihr anziehen werdet, über das äußere Leben. Sorge dich vielmehr um dein inneres Leben. Ja, und selbst wenn du keine Kleider hättest, ich glaube, felsenfest, dann würden die plötzlich Fell wachsen. Ja, und dann bist du plötzlich behaart. Dann brauchst du keine Klamotten. Genauso wie der Herr Adam und Eva im Garten Eden da Felle bereitet hat, dass sie ihre Blöße zugedeckt haben. Gott will nicht, dass wir bloß herumlaufen, nackt herumlaufen. Gott wird schon sorgen für uns, damit wir uns nicht erkälten. Sorge dich nicht. Und wenn ich sage, sorge dich nicht, Jesus hat uns hier gelehrt, Jesus und Gott, er hat uns vorgelehrt, wie man das macht. Sorge dich nicht um die roten Zahlen auf deinem Konto. Sorge dich nicht, ja, über dein Kniegelenk, was da, wenn es das mal zwickt. Sorge dich nicht über die Kleinigkeiten des Alltags. Es gibt viel Wichtigeres als das. Seht die Vögel. Ja, geh mal in den Wald. Da ist ein Baum irgendwo um die Ecke, hier nicht weit weg. Hier an Kurt Schumacher Platz, der ist voll von Spatzen. Verstehst du, pfeift und zwitschert. Und die versorgt der Herr. Und die finden immer was zu fressen. Oft fällt es uns schwer, sich keine Sorgen zu machen. und zuversichtlich zu sein, Tag für Tag, einfach in den Tag hineinzuleben. Gott will nicht, dass wir über den Tag hinausleben. Gib uns unser tägliches Brot. Täglich. Ja, Gott versorgt uns täglich. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst nicht für morgen und übermorgen sorgen. Natürlich, wir müssen unser Leben planen. Ich plane schon meine Predigten für Jahr 2020. Habe diese Tage jetzt zusammengestellt, was ich so Tag für Tag predigen werde. Ja, ich muss mir Gedanken machen, aber ich sorge mich nicht. Und manchmal passiert es, ich habe mich so gut vorbereitet und ich stehe vorne und ich muss alles total ganz anders predigen, weil Gott mich ganz anders leitet. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst dir nicht so sorgen, was passiert im Einzelnen, im Detail. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Denk darüber nach. Und bei Jesus heißt es auch immer wieder. Martin Luther hat so schön das übersetzt. Und es begab sich. Er hat einiges geplant. Wir gehen heute nach Jerusalem. Aber bis er nach Jerusalem kam, da ist so viel unterwegs passiert. Es begab sich da, dass eine Beerdigung unterwegs stattfand. Es begab sich, dass ein Dämonenbesessener Jesus anruf und schrie und brüllte. Es begab sich, verstehst du? Bei Jesus begibt sich ständig. Er hat es geplant, sehr bewusst. Er hat geplant, über den See Genezareth drüber zu fahren. Und es begab sich, dass ein Sturm aufbrach. Und ich sage dir eines, plan dein Leben. Und Gott wird dein Leben noch an vielen Stellen noch durcheinander bringen. Und es wird sich begeben. Die meisten Christen können nicht mit Begebenheiten leben, dass es sich begibt. Plötzlich kommt dir einander über den Weg. Plötzlich kreuzt jemand die Kreuzung, nimmt dir die Vorfahrt weg. Es begab sich. Es begab sich. Plötzlich gibt es einen Krieg. Plötzlich gibt es eine Krise. Plötzlich brennt der Wald. Es begab sich. Gott will, dass wir still sind und ihm vertrauen. Dass wir nicht nach hinten schauen und Sorgen machen über die Vergangenheit. Wir sollen nach vorne schauen und dann, es begibt sich. Dass plötzlich ein Sturm kommt. Es begibt sich, dass man, wie beim Apostel Paulus, dass er rüberfährt nach Rom und unterwegs kommt ein großer Sturm. 14 Tage sehen die Sonne nicht. Es begibt sich, dass du plötzlich krank wirst. Ja, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Schau nach vorne. Lebe weiter dein Leben, als wenn es nichts wäre. Schau auf Jesus, schau nach oben. Das ist, was wir tun sollten. Seht die Vögel unter dem Himmel. Die sind ja in der Luft. Hier wird extra betont, seht die Vögel unter dem Himmel. Schaut nicht die Vögel, die hier unten auf der Erde irgendwo picken. Schaut die Vögel, die fliegen. Und die wegfliegen, den Dingen, die manche Dinge überfliegen sogar. Ha, wie oft habe ich als Bub gedacht, wenn ich nur ein Vogel sein könnte. Ja. Und das hat der Mensch schon immer wollen. Er wollte gerne mal fliegen. Und jetzt, ja, überfliege. Blick zum Himmel. Und das kann dich befreien und dich entlasten. Überfliege deine Sorgen. Ja. Die Sorgen, die dich so auf die Pelle rücken. Schau nach oben. Noch hinter den Vögeln und so weiter. Da ist der blaue Himmel. Wenn du über die Vögel hinwegschaust, da ist alles blau. Auch manchmal vielleicht wolkig, aber ist vollkommen egal. Stell dir vor, Gott ist über diese Vögel. Gott hat die Kontrolle auch. Und kann irgendjemand den Weg der Vögel nachvollziehen? Die fliegen manchmal kreuz und quer. Und wenn sie bei dir nichts finden, gehen sie zum Nachbar, so wie meine Vögel. Oder Nachbarin. Ja, lass sie nicht stören. Unser himmlischer Vater weiß, was wir können. Mein Thema ist, Jesus war Gott und Mensch zugleich. Wir sollen anfangen, göttlich zu leben. Wie ein Vogel. Von Gott geführt, getragen und so weiter. Wenn dein Vogel auf dem Ast sitzt und der Ast abbricht, da wird sich nicht das Genick brechen. Was ist das zum Himmel schauen? Ich will dir ganz kurz sagen, was es ist. In Jesus sagt hier im Evangelium, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Das ist trachtet nach oben, schaut die Vögel unter dem Himmel. Reich Gottes ist seine Gerechtigkeit. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Die denken nur, alle kriegen das Gleiche. Reich Gottes beginnt mit Jesus. Das ist die Gegenwart Jesu in uns, bei uns, durch uns. Jesus ist gerade jetzt und hier unter uns. Halleluja. Es gibt ein altes Lied. Bring all deine Nöte zu dem Altar, zu dem Herrn. Bring all deine Nöte. Der Herr ist da. Das ist, trachte zuerst einmal nach der Gerechtigkeit Gottes. Herr, ich habe das alles gar nicht verdient. Die Not, den Mangel, die Krankheit. Sag's dem Herrn, ich möchte gerechte Zustände haben, auch in meinem persönlichen Leben. Bring all deine Nöte zu dem Altar. Leg sie auf dem Altar Gottes. So hat Jesus gemacht. Noch ehe sie bitten, du musst nicht viele Worte machen und wiederholen und nochmals wiederholen und nochmals so beschreiben, als wenn Gott doof wäre und nichts versteht. Gott ist ein sehr weiser Gott. Er hat die Weisheit. Das Wunderrat sogar, heißt es in der Bibel von Jesus. Leg es auf dem Altar, dein Anliegen, und er ist sofort bereit und in der Lage, dir zu helfen. Fang an, Gott zu dienen. Und es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und zwischen dem, der Gott nicht dient. Du wirst merken. Natürlich, der, wo Gott dient, der muss einiges machen. Ja, ich diene Gott nicht, weil ich etwas brauche. Nein, ich diene Gott aus freien Stücken. Er hat mich erlöst, mich befreit, und ich freue mich, wenn ich das tun darf. Ich freue mich, wenn ich das Evangelium predigen kann. Das ist Arbeit für mich. Du glaubst gar nicht, dass es ein Spaziergang, dass ich gerne mache und Spaß habe. Nein, das ist Arbeit für mich. Aber ich mache es gerne. Ich freue mich. Tu was für Gott und Gott wird was für dich tun. Eine alte Binsenwahrheit. Fang an, was für Gott zu tun. Nicht, dass du in die Kirche jetzt gehst. Nein, fang an, was für Gott zu tun, für die Natur zu tun, für deine Mitmenschen was zu tun, für deinen Nächsten was zu tun. Das ist Gott dienen. Gott ist nicht irgendwo über den Wolken weit weg. In meiner Bibel heißt es, lieb den Bruder, den du siehst. Du musst mich nicht lieben, den du mich nicht siehst. Fang an, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben, den Mitmenschen. Gib, und es wird dir gegeben. Das ist eine alte Wahrheit. Diene, und es wird dir gedient. Schimpfe, und du wirst beschimpft. Lehne jemand ab, und du wirst auch abgelehnt. Kritisiere, und du wirst kritisiert. Wir ernten immer das, was wir tun. Das ist ein altes Gesetz des Universums seit der Schöpfung. Es wird nicht aufhören, Tag und Nacht. Saat und Ernte heißt es in der Bibel. Es ist ein universelles altes Gesetz Gottes. Liebe und du wirst geliebt. Sei freundlich, nett. Und die Leute werden auch zu dir freundlich und nett sein. Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch sogleich und so weiter. So einfach ist das Evangelium. Es ist nicht kompliziert. Gott und Jesus, der Mensch Jesus, es war so einfach. Er hat uns so einfach vorgelebt, den Glauben, was der Glaube ist. Es ist nicht kompliziert, dass ich fromme religiöse Klimmzüge machen muss. Jesus hat uns erlöst. Er ist unser Freund geworden. Freund und Helfer, ja. Unser Ratgeber, Jesaja 9, Vers 6, Wunderrat ist er geworden. Er kommt zu seinen Jüngern, sogar nachts, im Dunkeln, im Sturm auf den Wellen, zum Boot, wo sie sagen, wir verzweifeln fast, wir kommen nicht weiter. Er ist der Herr, der uns entgegenkommt. Find heraus, wo ein Mensch in Not ist. Lass dich von Gott zeigen, Menschen in Not, auch wenn es mich vielleicht um Mitternacht ist. Vielleicht musst du dich anziehen und rausgehen und sagen, Herr, was ist? Ich weiß, ich habe schon erlebt Fälle und habe von Leuten Zeugnisse gehört. Jemand betet, oh Gott, gebrauche mich, gebrauche mich, gebrauche mich. Ja, und plötzlich sagt der Herr, geh raus um Mitternacht und geh die Straße entlang und in dem Haus, wo du siehst, das Licht brennt, geh hin und klingel. Und tatsächlich, dieser Mann hat es getan und geht und klingelt und sagt, Entschuldigung, dass ich jetzt störe, aber ich habe soeben gebetet und stellen Sie sich vor, was passiert ist, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll zu Ihnen kommen und fragen, brauchen Sie was, fehlt Ihnen was, kann ich für Sie was tun? Und dieser Bruder hat ja meine Schwiegerfamilie zum Herrn geführt, so sind sie zum Glauben gekommen, weil jemand kam durch Leitung des Heiligen Geistes, der auf Gottes Stimme gehört hat, nicht nur gebetet hat und nicht nur gesungen hat, sondern er hat auch getan, was er geglaubt hat. Herr, gebrauche mich. Viele Christen bitten, Herr, gebrauche mich, und dann tun sie nichts. Von nichts kommt nichts. Jesus hat immer getan, Jesus war ein Täter des Wortes. Ja, war ein Täter des Wortes. So, Philipper Kapitel 2, Vers 9, er ist Herr. Vor ihm muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Hör das. Offenbarung Kapitel 1, Vers 8. Er ist der Allmächtige, der war, der ist und der kommen wird. Und Jesaja 60, Vers 16. Er wird auch der Mächtige genannt und der Herr ist unser Erlöser und Erretter. In Offenbarung 17, Vers 14. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Das ist Jesus, als er hier auf Erden wandelte und dann, als er wieder weg war, und das, was er heute ist, in Johannes 1, Vers 29, Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und hinwegnimmt. Und wir müssen vielleicht auch so sein wie Jesus. nicht nur singen, so sein wie Jesus, so altes Gospellied, to be like Jesus. Verstehst du, ich muss nicht so sein wie Jesus, ich muss werden wie Jesus. Er hat den Menschen die Sünden vergeben, die Last getragen, sich mit diesen Leuten identifiziert. Was dieser Jesus nicht alles ist, ja, ich bin erstaunt. Er ist die Tür zum Vater. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Vielleicht bist du das der einzige Mensch in deiner ganzen Sippe, der einem anderen Menschen die Tür aufmachen kann zu Jesus. Ich kann deinen Nachbarn nicht einladen, aber du kannst deine Nachbarn einladen, weil du die kennst. Ich kenne deine Nachbarn nicht. Ich weiß nicht, was deren Problem ist, aber Gott kann dich zu einer Tür machen. Ja. Dass Gott zu ihnen kommt, ein Lamm für die ganze Familie, für die ganze Sippe, für den ganzen Kiez. Jesus, er ist das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Und wer ihm nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln. Wir haben so ein schönes Lied gesungen, lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Wir sind das Licht. Und viele Christen, tut mir leid, dass ich sagen muss, sie sind arme Leuchter. Die haben ihr Licht unter dem Scheffel gestellt. Die reden von Gott, aber die lassen ihr Licht nicht leuchten. Meine Bibel sagt, lasst eure guten Werke die Menschen sehen. Lass die Menschen spüren. Verstehst du, verteilst ein bisschen Brot, ein bisschen Kuchen, ein bisschen, was weiß ich, Fischlein oder was du hast. Lasst eure guten Werke sehen und die Menschen werden Gott im Himmel preisen. Wir sind die Lichter, an denen sich die Leute orientieren können. Lass die Küsten brennen, Küstenlichter brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Ja, du kannst im Internet einfach sagen, hören Sie die Predigt von Pastor Matudis. Du bist vielleicht in einer Gruppe drin, wo du anklicken kannst und sagen, hier habe ich eine ganz tolle Predigt, die hat mir geholfen, das wird auch dir helfen. Und das, was dir genützt hat, was dich weitergebracht hat, das wird auch die anderen Leuten weiterbringen. Was dir nicht hilft, wird auch den anderen Leuten nicht helfen. Was du nicht liebst, werden die anderen Leute auch nicht lieben. Was du nicht verehrst, das werden die Leute auch nicht verehren. Deshalb fang an, Gott zu preisen, lass die guten Werke sehen. Und sie werden den Vater im Himmel preisen. Verstehst? So viele Menschen sind immer durch andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich habe geleuchtet und jetzt seid ihr erleuchtet. Und jetzt bitte sei du ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Oder in 1. Korinther 10, Vers 4 lese ich, er ist unser Fels, Jesus Christus. Er ist unser Fels. Er ist weit weg. Also eigentlich brauche ich Jesus heute nicht. Aber Jesus sagt, ihr seid jetzt das, was ich einmal war. Ihr sollt in meine Fußspuren gehen. Ihr sollt jetzt anderen Menschen Halt und Haltung geben. Ihr sollt anderen Menschen stärken. Ihr sollt anderen Menschen die Hoffnung geben. Ihr sollt anderen Menschen helfen, wieder zurechtzukommen, wieder auf die Straße, auf die Bahn zu kommen. Ihr sollt das Brot des Lebens sein. Ja? Nicht der Herr. Die meisten Leute verlassen sich auf den Herrn. Aber wir sind es. Und als ich das begriffen habe, habe ich gedacht, Mensch, da muss was passieren. Ich kam in der Gemeinde als ein Kommunist, Atheist und ich war natürlich vom Kommunismus begeistert. Bin heute eigentlich noch immer begeistert. Die tun was für die Leute. Die sind überzeugt, denn ich mag die Kommunisten. Die sind überzeugt für ihre Sache, die gehen lieber in den Tod hinein. Aber wo sind die Christen, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, ihr Leben aufzugeben? Weißt du, die sind nicht mehr radikal. Heute zählt das sowas nicht mehr, dass man radikal ist, dass man aufs Ganze geht. Das Christentum nur ein Schlappschwanz, mehr nicht, in aller Liebe. Ja, die Menschen brauchen Menschen, die vorangehen, die vorleben. Jesus war König, Johannes 18, Vers 37, und sagt, dazu bin ich geboren und dazu bin ich in der Welt gekommen. Bist du auch ein König? Benimmst du dich königlich oder benimmst du dich wie Feigling, ängstlich, verzagt, kann ich nicht, wir arm nicht? Ein König. Ich war so begeistert, ich konnte es fast gar nicht glauben. Die Queen, die trägt ständig ihre Handtasche. Wir haben noch nie die Queen ohne Handtasche gesehen. Und hat jemand gefragt, können Sie uns sagen, was Sie in der Handtasche haben? Dann macht sie die Handtasche auf, da war nichts drin. Aber sie wollte nur die Handtasche tragen. Ja, und so weiter. Könige brauchen nichts. Die haben die Diener um sich herum. Die werden bedient. Die haben Bodyguards. Für die ist alles geplant. Die müssen nur kommen, in die Hände klatschen und schon vorbei. Die Sache läuft. Und wir sollten auch so lernen, königlich zu leben, egal wo, egal wie. Wenn wir auf eine Sache zugehen, eigentlich, ja, nimm ein das gute Land, fang an das gute Land einzunehmen. Du bist ein König, ein Priester Jesu Christi. Natürlich, wir werden im Himmel auf dem Thron sitzen und mit Christus regieren. Glaub doch diesem Spuk nicht. Wenn du hier nicht regieren kannst, wirst du drüben auch nicht regieren können. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist Bibel. Auch wenn es nur Märchen ist oder Sprichwort. Wir müssen jetzt schon anfangen, die Weichen zu legen für unsere Ewigkeit. Mit Christus regieren, mit Christus wandeln, mit Christus leben. Die Weisen, als sie hier nach Jerusalem kamen, sie suchten den neugeborenen König. Im Neuen Testament geht es nicht, was ich brauche, sondern was braucht die Welt? Was braucht die Welt? Und wir sollen einfach unser Licht leuchten lassen. Ich brauche Jesus mehr als die Luft, die ich atme, Wasser, das ist, was ich trinke, das Brot, das ich esse. Und dann muss ich weitergeben. Gott gibt mir, damit ich weitergeben kann. Wir sind nur so eine Art Durchlauferhitzer. Wir kriegen das kalte Wasser, kalte Dusche und dann geben wir schönes Wässerchen weiter zum Waschen. Ich brauche ihn mehr als das Dach über dem Kopf und Schuhe auf den Füßen. Ich brauche mehr. Ich brauche Jesus mehr als ein Auto, das ich fahre oder Bank oder Geld auf der Bank. Wenn ich zulasse, dass Jesus in mir ist, in mir regiert und mich ja, führt und leitet, dann weiß ich, er sorgt für die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Er sorgt, dass ich so von Gott erfüllt bin und alles habe, was ich brauche. Wir singen ein schönes Lied, Sterne, auf den ich schaue. Und dann im Chorus heißt es immer wieder, alles Herr bist du. Wenn du auf Jesus schaust, dann wird der Herr alles für dich sein. Er wird für dich sorgen. Er sagt, kümmert euch nicht. Ihr müsst nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen. Ihr müsst nicht zwei Paar Jacken mitnehmen oder ein paar Jacken mitnehmen, was weiß ich. Ihr sollt nicht mal einen Stock mitnehmen. Es wird für euch gesorgt, wo ihr hingeht. Wenn wir anfangen, für Gott zu dienen, da wird zu viel passieren. Gott sorgt für unsere Bedürfnisse, wenn wir für seine Bedürfnisse sorgen. Das war Jesus, er hat uns das vorgelebt. So macht man das. So einfach. Lernet von mir. Und die Bibel sagt, für mich als Prediger, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Auch, ob jetzt der Zehnte geben ist, wer seinen Zehnten nicht zahlt, der muss nicht beten, Herr, segne meine Finanzen. Deine Finanzen werden nicht gesegnet. Kannst noch so viel beten um den Segen Gottes, Herr, segne meine Finanzen. Fang an, den Zehnten zu geben. Und du wirst sehen, wie Gott dann die Fenster des Himmels aufmacht, wie Gott den Fresser und Rost und was weiß ich alles von dir fernhält. Das habe ich selber persönlich erlebt. Der Prediger, als ich in der Gemeinde kam und junger Christ war, dann hat er gesagt, Geschwister, keiner muss den Zehnten geben. Der Zehnte ist kein Zwang, der Zehnte ist eine freiwillige Sache. Aber wer gesegnet werden möchte, der soll den Zehnten bringen. Und ich habe gesagt, mich gleich gestreckt, ich will gesegnet werden. Und dann haben alle, die gesegnet werden wollen, haben so Tütchen bekommen und ich habe meinen Zehnten da reingelegt. Und der ganze Monat, wo kam, ich bin nicht gesegnet worden. Der zweite Monat auch nicht. Dann habe ich gedacht, guck mal, das bringt doch nichts, das ist alles nur Spuk. Und dann habe ich aufgehört, den Zehnten zu geben. Weißt du, was da passiert ist? Am dritten oder vierten Monat, wo ich keinen Zehnten gegeben habe, habe ich einen Motorradunfall gehabt. Hose zerrissen, wir haben den Hahn überfahren, weil kam in eine Ortschaft rein und haben den Gockel überfahren, verstehst du? Und bin da in Schleudern gekommen, Schaden angerichtet. Und das hat mir mehr gekostet, wie der ganze Zehnte hätte kosten können. Und habe gesagt, lieber Gott, siehst du, der Teufel holt das Zehnfache von mir. Wenn ich dir nicht den Zehnten gebe, holt der Teufel das Zehnfache von mir. Und so habe ich gelernt, Zehnten zu geben. Und als ich dann Zehnten gab, dann kommt sogar mein Finanzmensch, der meine Steuererklärung kontrolliert hat auf dem Finanzamt. Und plötzlich ist er da und sagt, Herr Matutis, wissen Sie, wer ich bin? Habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht. Ich bin der Finanzmensch, der Ihre Steuererklärung guckt. Ich bin hier, um zu gucken, wovon Sie leben. Denn von dem, was Sie da in der Steuererklärung angeben, davon können Sie nicht leben. Habe ich gesagt, wissen Sie, Gott segnet. Am Segen Gottes ist das alles gelegen. Und habe ich gesagt, guck mal, wir haben Bauern in der Gemeinde, die bringen den Zehnten an Kartoffeln, die bringen den Zehnten an Rüben, die bringen den Zehnten, wenn sie mal was schlachten und so. Und so leben wir. Und das bisschen, was ich zusammenkriege, da zahle ich meine Miete und so weiter. Ich komme ziemlich gut durch. Und sehen Sie, ich bin nicht verhungert, bin nicht Haut und Knochen. Meine Familie ist auch soweit gesund und fehlt ihnen nichts. Weißt du, was der Macht gemacht hat? Der sagt, diesen Glauben möchte ich auch haben. Der hat dann sein Finanzamt gekündigt und ist auf die Bibelschule gegangen und ist heute Prediger bei der Ekklesia-Gemeinde. Halleluja. Weißt du, so ist Gott. So ist Gott. Ja, wir sollen vorleben, einfach sich von Gott tragen, von Gott führen und leiten lassen. Gott bringt es seinen durch. Jesus, er sah die Menschen immer und sagte den Leuten, hier und jetzt, nicht erst im Himmel. Viele Menschen vertrösten sich im Himmel, wenn ich mal entrückt werde, wenn Jesus gekommen ist. Du kannst noch lang warten, bis Jesus kommt. Das wirst du wahrscheinlich nicht erleben. Ja, wir werden denen nicht zuvorkommen, sagt Paulus einmal. Ja, aber jetzt hier im Augenblick kannst du sehen, wie Gott hilft. Jesus, er half den Leuten da, wo er war, den Kranken, die blutflüssige Frau. Jemand hat mich besonders berührt, den traurigen Vater, der seinen Sohn beerdigt. Die Hilfe suchen Behinderten, verzweifelten Menschen, diene den Armen. Weißt du, du kannst Professoren oder gebildeten, hochgebildeten Leuten nicht dienen. Die sind viel zu hoch für dich und die reden dir deinen Glauben sogar noch aus. Aber versuch den niedrigen Menschen zu dienen. Den Kindern. Fang an, den Kindern zu dienen. So, die Kinder können nicht so frech sein und die widersprechen und so weiter. Leute, die arm sind, die schwach sind, die ja, kleinkariert, kleinbürgerlich, spießbürgerlich sogar unter Umständen sind, fang an, denen zu dienen. Kümmere dich um die Leute, so wie Jesus sich um die Armen gekümmert hat. Das Reich Gottes begann mit Jesus und es begann mit Null und es begann mit dem Jahr Null sogar. Das ist natürlich nichts Besonderes, dass sie nur ein Mensch verrechnet, das Jahr Null. Verstehst du, was wir heute haben? Wir schreiben heute 2019 vom Jahr Null nach Christus. Aber das ist nur ein Fehler in der Rechnung eines Menschen. Aber es gefällt mir. Das Jahr Null, wo Jesus geboren ist. Jahr 2019 nach Christus. Ja, mit Jesus fängt alles mit Null an. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Er fing eine kleine Gemeinschaft aufzubauen, in der alle gleich waren, gleich viel wert waren, ohne oben, unten oder besser oder schlechter, arm oder reich. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, nach der wir trachten sollten. In einer biblischen Gemeinde, egal ob es jetzt ein Hauskreis ist oder eine große Gemeinde, da sind alle Menschen gleich. Vom Pastor bis zum Toilettenfrau. Alle gleich. Ja, und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das hat auch Jesus gehabt. Kein Ansehen der Person. Für ihn waren alle Menschen gleich. Auch der hohe Priester, als er vor dem hohen Priester stand. Und du antwortest mir nicht. Da kriegt er sogar Ohrfeige. Und du antwortest mir nicht. Ja. Jesus hat Leuten, die frech waren, gar nicht geantwortet. Weißt du nicht, wer mit dir spricht? In diesem Reich gibt es Frieden, weil sie alle gleich sind. So wie mein Vater mit den Ferkeln gemacht hat. Ja, als die drei Ferkel da vom Markt, vom Memel gekauft worden sind und im Stall reingelassen worden, die haben die hiesigen Ferkel, die haben die gebissen, gezwickt und die wollen fast auffressen. Was habt ihr hier zu suchen? Oder hier verloren. Dann ging mein Vater ganz schnell in die Werkstatt, einen Lappen geholt, Petroleum und so weiter. Und alle Ferkel, die bei uns schon im Stall waren und die anderen eingerieben, die riechen alle gleich. Weißt du? Und da regt sich keiner mehr auf. Wenn alle Knoblauch essen, dann riechen sie alle gleich. Aber weh, wenn einer nur Knoblauch isst, dann regen sich die anderen gleich auf. Ja? Und deshalb, bei Jesus sind alle gleich. Wir sind alle gleich arm, gleich schwach, gleich krank, gleich gebrechlich. Was weiß ich, was ich hier sagen könnte. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Menschen, die Jesus begegnet ist, ja, und Jesus kennen, die sind nicht mehr neidisch und eifersüchtig aufeinander. Sie sind alle vor Gott gut bedient, sie haben mehr als genug, sie sind alle teuer erkauft. Sie sind alle gleich gesund und gleich gut und gleich wertvoll vor dem allmächtigen Gott. Das ist Gerechtigkeit. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Eigentlich ist gar nicht so schwierig die Sache, wenn ich so dran denke und mir so durch den Kopf gehen lasse. Wir können durchaus damit anfangen, zwar hier schon in dieser Welt das Reich Gottes zu bauen. Ich bin Christ. Nein, du bist ein Mensch wie alle anderen auch. Du glaubst nur an Jesus Christus. Die anderen glauben dir nicht. Und vielleicht doch, du wirst manchmal so erstaunt sein. Manchmal sind die anderen Menschen viel weiter als manche Christen unter uns. Ich muss da mal einen Mann beerdigen aus der Krummen Straße hier in Berlin. Und da werde ich als Pastor bestellt. Also normalerweise, wenn jemand einen Pastor braucht, der soll seine eigene Gemeinde rufen und den Pastor aus seiner eigenen Gemeinde holen. Aber nein, die wollten, dass ein Pastor kommt. Und ich kam nachher zu dieser Person und habe mit ihr gesprochen. Ja, warum haben sie nicht ihren Pastor geholt? Nein, wir sind enttäuscht von unserer Gemeinde und Kirche und so weiter. Und dann sehe ich, die haben Bibel auf dem Tisch und die Bibel ist so angemalt, bunt, grün, rot und was weiß ich, viele Zeichen. Und dann lesen sie, dann gucke ich noch weiter, da ist sogar noch ein Pfingstübel, also Pfingstler, Ringbuch und so weiter. Ich habe gesagt, ihr wart bestimmt in einer Gemeinde. Ja, wir waren in einer Gemeinde. Weißt du, wir haben uns zurückgezogen. Wir dienen Gott, wir lieben Jesus, aber wir sind von den Christen so enttäuscht. Ja, so viele Christen sind von Christen enttäuscht. Warum? Weil die meisten nicht als Christus ausleben und gar nicht mit Christus sind. Und dann durfte ich die Beerdigung machen und der Wunsch von der Frau war, ich solle seine Bibel mit in den Sarg hineinlegen lassen, dass er mit der Bibel beerdigt wird. Symbolisch natürlich. Aber du siehst, es gibt so viele verborgene Christen. Du glaubst gar nicht, wie viele verborgene Christen sind, denen keine Kirche mehr geben. In Amerika gibt es Tausende und Abertausende, hat eine Gesellschaft mal festgestellt, die keine Kirche mehr besuchen. Die gucken Fernsehsendungen, hören Internetpredigten und so weiter. Die sind enttäuscht von den Christen, von den Kirchen. Die wollen nur Geld, 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 Geld. Da ist keine Gerechtigkeit mehr. Hier war ein Pastor, ein großer amerikanischer Evangelist, der sagte ganz öffentlich, ich bete für euch, wenn ihr 1.000 Euro mir spendet. Ist das gerecht? Was soll das arme Weiblein machen, die nicht einmal ihre Miete richtig bezahlen kann, mit der kleinen Rente? Ja, wir sollen für alle Menschen beten. Und Jesus diente allen Menschen, ihr Lieben. Gott ist Liebe. Das hat bisher noch niemand so richtig bewusst erlebt. Der verlorene Sohn hat es wirklich erfahren, kommt nach Hause, hat alles verplempert, alles verlebt und er steht vor dem Vater und der Bruder kritisiert noch, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Weißt, der Herr hat keine Vorwürfe gemacht, der hat alles versoffen, alles mit den Dirnen verprasst. Gott hat die Welt so geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jesus und Gott, das ist mein Thema. Jesus lebte in Abhängigkeit von seinem Vater, in der völligen Vertrautheit, wie sonst kein Mensch vor ihm so hatte. Er hat uns vorgelebt, ihr sollt so leben, wie ich jetzt lebe. Vertraut eurem Gott, er liebt euch, auch wenn ihr Fehler macht, auch wenn ihr gefallen seid, auch wenn ihr versagt habt. Jesus hat die Liebe seines Vaters nie gesucht, die hat er von Anfang an. Und ich darf dir auch sagen, du hast die Liebe Gottes von Anfang an. Gott hat dich gewollt, du bist kein Zufallsprodukt hier. Und Gott will dich. Wo andere dich abgelehnt haben, hat Gott dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Jesus hat die Menschheit mit Gott versöhnt und dann, ja, können wir eine intime Vertrautheit zum Vater haben, eine herzliche Beziehung. Wenn ich Angst habe, kann ich Gott auf den Schoß springen und sagen, lieber Gott, guck mal, ich habe Angst vor den Blitzen und Donner und Krachen. Mein Leben liegt in deinen Händen und mich kann niemand aus deiner Hand reißen. Jesus lehrte, man soll sich vom Teufel ja aufpassen. Der geht umher wie ein brüllender Löwe, der möchte uns den Frieden rauben, die Freude rauben. Lasst euch die Freude nicht nehmen von niemand. Matthäus Kapitel 10, Vers 28, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in die Hölle verderben kann. Aber Gott verdirbt niemand. Gott macht niemand krank, Gott bringt niemand in die Hölle. Gott hat die Hölle nur für den Teufel und seinen Anhang geschaffen, in aller Liebe. Jesus stieg sogar hinab an die untersten Örter der Unterwelt, an das Gefängnis gefangen genommen und alle, die raus wollten, rausgeholt. Jesus hat sogar den Menschen die Angst genommen vor Gott. Ich muss keine Angst haben, auch wenn ich Fehler mache. Gott erlaubt mir sogar, Fehler zu machen. Eigentlich, ich würde fast sagen, es ist ein Gebot Gottes, Fehler zu machen, sonst lernen wir nichts. Wir lernen nur durch Fehler und ja, wir sollen nicht sündigen. Aber Fehler, sobald ich von Jesus wegschaue, mir geht es wie mit Petrus, der fängt an zu sinken. Jesus ist voller Ruhe und Sicherheit, weil er weiß, mein Vater hat alles geplant, mein Vater hat alles unter Kontrolle. Ja, auch wenn es Unwetter kommt, wenn es ein Sturm kommt, egal was passiert, ich muss nicht verzagen. Er wusste, mein Vater leitet mich, ich bin nicht allein. Mit seinen Augen führt und leitet er mich. Gott hat die Übersicht über alles in meinem Leben. Jesus lebte nur für einen Tag, nicht für den morgigen. Er legte sein Leben ganz getrost in Gottes Hände. Er hatte Gottvertrauen und das hat ihm Sicherheit und Stärke gegeben. Er wusste, alles was passiert, ist im Willen Gottes. Und genauso, wenn, kannst du genauso machen. Warum solltest du das nicht machen dürfen? Alles was passiert, ist im Gottes Willen. Dass ich Rentner werde, Frührentner werde, ist im Gottes Willen. Dann kann ich halt für Gott was tun. Werner Heuchelbach, der wurde Frührentner, dann hat er sich zuerst mal überlegt, lies mal das Buch, Das Hart ihrer. Da ist kurz seine Lebensgeschichte drin. Und da erzählt er, er ist Frührentner geworden, hat er einfach mit seinem Leben gehadert. Was kann ich für mein Leben tun? Dann ist er ein Missionar geworden, Radioevangelist, hat Traktate verteilt, Traktate gedruckt. Seine Botschaft war gerade, du brauchst Jesus. Und er hat die Welt schalu gemacht und so viele sind durch seinen Dienst zum Glauben gekommen. Ich möchte nur ermutigen, Rentner, was ist das? Dann kannst du für den Herrn jetzt richtig arbeiten. Also, arbeitslos, gebrauche deine Zeit für den Herrn. Nicht nur, dass du jetzt sitzt und einfach dahin trödelst und vor einem Glotze hockst. Nein, gebrauche deine Zeit für was Sinnvolles. Und dieser Werner Heutemann, und ich kenne viele andere auch. Du kannst Gott dienen, kannst auf der Straße singen. Ich werde nie vergessen, dieser Bruder, der uns in die Pfingstgemeinde reingeführt hat, Bruder Sabo und seine Frau, das komme ich rein in den Gottesdienst, da singt die Schwester mit ihrer Laute, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Ich habe gedacht, aber die sehen gar nicht so aus nach Millionäre. Millionäre sehen ganz anders und die sind nicht so ärmlich. Und dann erzählt er, dass sie nachher rausgehen auf die Straße zum Straßensingen, singen, ja, die Straße, da hört kaum einer hin, nur Spatzen vielleicht. Und da, aber weißt du, sie haben dort missioniert in der Gemeinde in Augsburg damals, wo ich war. Sie haben missioniert und sie haben viele Menschen durch ihre Open-Air-Gottesdienste durch einfach singen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Bekenne Gott und du musst nicht für die Resultate sorgen. Gott sorgt schon für die Resultate. Wir müssen nur bezeugen. Der Heilige Geist ist wohl überzeugt. Wir müssen nur Gott gehorchen. Jesus gehorchte dem Vater und er tat, was ja, der Wille des Vaters im Himmel war. Und er muss nach Jerusalem gehen, Lukas 13, Vers 33. Und er sagt, ja, doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern, also 3,5 Tage, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Und er lebte ganz bewusst in der Vorsehung seines Vaters. Er wusste, jede Stunde, jeder Augenblick ist in der Hand Gottes, jede Minute ist geplant. Und er lebte besonnen und gelassen und getrost. Still und ruhig. Er hat das Beste aus seinem Leben gemacht, wo er war. Er nutzte jede Gelegenheit. In seinen engsten, in den schwierigsten Stunden seines Lebens sagte er, ja, die Psalmen auf. Er pries Gott mit Psalmen, er betete Psalmen. Ich möchte auch sagen, wenn du nichts anderes tun kannst, lerne Psalmen auswendig. Oder Lieder aus dem Kirchengesangsbuch, nicht nur die Chorus, was heute die Charismatiker und Pfingstler singen, das sind nur verstümmelte Lieder, richtige Lieder, die haben 3, 4 Strophen und manches Lied von früher hat sogar 12 Strophen. Ja, und Jesus sagte, die Psalmen auf am Kreuz, ja, Psalmen gaben ihm Trost. Jesus und Gott, das ist mein Thema. Die Psalmen brachten ihn in die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes in sein Leben hinein. Epheser Kapitel 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Lieder, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Nachts, wenn du liegst, ja, sagt irgendein wunderbares Lied, das dir groß geworden ist. Kolosser 3, Vers 16, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott mit einem dankbaren Herz. Mit dankbaren Herzen. Nun danket Gott. Mit Herzen, Mund und Händen. Verstehst? Und dann sagst du das Lied auf. Ich habe schon so oft erlebt, Menschen, die Liederverse aufsagen. Nicht nur den Chorus. Nein, die Liederverse. Weißt du, viele Lieder, was wir heutzutage singen, in aller Liebe, Gott möge sie segnen, sind ungeistliche Lieder. Und die sind irgendwo auf der Couch entstanden, so als Liedermacher. Aber viele dieser Lieder, diese alten Lieder, manche Leute haben ein Wider gegen diese alten Lieder, aber diese Lieder haben eine Botschaft in sich, sind durch Tränen, durch Trübsal und Schwierigkeiten entstanden. Und wenn ich heute höre, irgendein Liedermacher da von Hillsong Church in Australien, verstehst du, der hat hunderte von Lieder gemacht und jetzt sagt er sogar dem Glauben selber ab. Wenn er selber nicht glauben kann, mehr, verstehst du, warum hat er dann anderen Leuten angeheizt zu glauben. Aber diese Leute hier, die geschrieben haben, eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. Oh Gott, du bist eine feste Burg, ein Anker, ein Fels in stürmischen Zeiten. Fang an, diese Psalmen, Lobgesänge und so weiter, wenn du nicht singen kannst, aufsagen. Paulus und sein Bruder, glaube ich, Silas war der Silas, die sagten in Philippi den Lobgesang auf. Sie haben gesagt, ja, Lob und Dank, auch wenn es krächzt, auch wenn sie im Stock sind, sie haben Lobgesang aufgesagt. Und ich sage, Lobgesänge wirken Wunder. Wirken Wunder. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In der Einsamkeit, im Leid hat Jesus ja, sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, nicht mit der Krankheit, was für Tablette, und dann gegoogelt die ganze Zeit, was soll ich da machen, um gesund zu werden. Nein, er hat die Psalmen aufgesagt. Ihm lag alles in Gottes Hand und er legte alles in Gottes Hand. Er wusste, sogar meine Haare sind von Gott gezählt. Er wusste, Gott hat alles geplant und geordnet, weislich geordnet sogar. Für ihn gab es keine Zufälle und keine Schicksalsschläge. Zufall und Schicksal ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Ja, er konnte sorglos leben. Der wusste, der Vater hat alles unter Kontrolle. Er hat sich auch nicht Sorgen gemacht um Kleidung und Nahrung. Er hätte das alles machen können, aber der Vater sorgte für ihn. Deshalb hat er so viel Ruhe, so viel Frieden gehabt. Keine Hektik und keinen Stress. Auch in der Arbeit. Für ihn war alles vom Vater wunderbar geordnet und geplant. Für ihn stand fest, alles wächst von selbst. Da muss ich nicht ziehen die Pflänzchen. Nein, es wächst von selbst. Darum auch das Gleichnis auf diesem vielfältigen Acker, wo Jesus erzählt, da musst du nur richtig sehen, den richtigen Boden haben und dann entwickelt sich alles von selbst. Du wirst verblüfft sein. Aufgrund der Gottgelassenheit und dass er Gott alles überließ, da hat er keine Glaubensprobleme gehabt. Menschen, die Gott die Dinge nicht überlassen, die haben nur Probleme, die werden mit dem Leben nicht fertig. Der Teufel greift sie immer an, gerade in den dunklen Stunden und so weiter. Ja, wo ist dein Gott? Und Jesus, als er spürt, jetzt geht's mit mir zu Ende, dann rief er zum Vater, Ele, Ele, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er klammert sich an Gott. Das war Jesus. Jesus war, ja, dem Vater sehr nahe. Und als er merkt, jetzt reißt der Faden, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wohnte unter uns, er war Mensch. Ja. Du kannst von ihm lernen. Du kannst von niemandem mehr lernen. Die meisten Leute, was wir heute haben, sind keine Vorbilder mehr. Du brauchst also Menschen, die Gott ausleben, die Gott praktizieren, die Gott umsetzen, die Gott verwirklichen. Jesus kam nicht nur zufällig zu uns, nur schnell eine Stippvisite. Nein, er war 21 Jahre unter uns, vom 12. Lebensjahr bis zu seinem 33. Lebensjahr, zu seiner Kreuzigung, gehörte er zur Menschheit. Er war ein Teil von uns, hat die Höhen und Tiefen durchgemacht. Wohnte 3 Jahre in Kapernaum in seinem Haus. Da war immer was zu reparieren, gab es immer was zu tun. Er verkörperte Gott. Und genau das Gleiche ist auch unser Auftrag. Wir sollen Gott verkörpern, wo wir sind und stehen. Egal, wo du bist, bilde nicht was ein, dass du schlechter bist. Gott sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Weißt du, die Leute werden dich nicht anerkennen, dich nicht akzeptieren. Aber wichtig ist, dass Gott dich akzeptiert. Ich denke nur am Schluss, und das ist ganz schnell noch der Gedanke, was ich hier habe. Paulus ist gestrandet da auf dieser Insel, hat Schiffbruch erlitten. Apostelgeschichte 28, Vers 3. Sammelte ganz schnell Reisig, um einfach Feuer zu machen und zu trocknen. Und da kommt plötzlich so eine Wippe und beißt sich in seine Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange in seiner Hand und riefen, oh, liebe Zeit, dieser Mensch muss ein Mörder sein, dass nicht einmal die Götter ihn hier leben lassen. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass etwas geschehen war. Und gespannt warteten die Leute darauf, dass sein Arm anschwellt oder dass er plötzlich tot umfällt. Doch nichts ist passiert, was nichts Ungewöhnliches. Und sie änderten seine Meinung, das müssen Götter sein. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes passierte, hier änderten sie ihre Meinung und sagten, er wäre ein Gott. Und sie haben sogar Opfer gebracht, nur nebenbei. Durch Jesus kann Mensch zu Gott werden. Kannst du zu Gott werden. Weißt du, Jesus nützt sein Leben. Er ist wirklich Kind Gottes geworden, ein Sohn Gottes. Halleluja. Ja, du bildest dir das ein. Nein, du glaubst daran. Und nach deinem Glauben wird es geschehen. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir wirklich das tun, was Jesus sagt. Nicht, was die Menschen sagen. Und nicht, was die Kirche sagt. Und nicht, was irgendwie du irgendwo gelesen hast. Nein, lass Gott in deinem Leben hineinkommen. Und wo der Herr die Mitte des Zentrums ist, passieren gewaltige Dinge. Lieber Heiland, du bist heute mitten unter uns. Nach deinen wunderbaren Verheißungen. Die kleinste Versammlung hat die größte Zusage. Wo 2 oder 3 sich in deinem Namen versammeln, dann bist du mitten unter ihnen. Ist Gott für uns, bei uns? Leben wir furchtlos? Ja, selbst der Teufel kann wüten und brüllen und toben, wie er will. Du bist unsere Stärke. An dir hält sich auch meine Seele heute. Du bist meine Zuflucht, Herr. Danke, 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 Jesus. Halleluja. Du bist alle Tage bei uns, bis an der Weltende. Auch wenn wir dich nicht spüren, weiß ich, du lebst, du existierst. Und sollte dir etwas unmöglich sein, Herr Jesus Christus? Du heilst Kranke noch, du heilst, machst Gebundene frei, du bist immer noch dergleiche und du erlöst uns auch von jedem Übel. Herr Jesus, zu dir schaue ich auf, zu dir schauen wir auch als Gläubige auf. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Herr, mit dir leben wir furchtlos. Halleluja, Halleluja, egal was auf uns zukommt, egal was passiert, egal was uns zustößt. Und ich segne alle meine Zuhörer ganz besonders. Herr Jesus, berühre sie und gib ihnen den Glauben, den du gehabt hast. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes gewesen. Und das hat dem Petrus nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist des Vaters im Himmel. Offenbare auch meinen Geschwistern, dass sie in dir, Jesus, mehr sind als Millionäre. Amen. Preis Gott.